Ja, danke schön. Ich mache was ganz Simples. Ich habe mich einfach mal genauer mit den verschiedenen Angeboten beschäftigt, die im Augenblick unter dem Begriff oder mit dem Begriff Solidarität sich verbinden, von linksliberal bis linksantikapitalistisch und mit einem Exkurs, wenn ihr so wollt, oder mit einem Teilstück, Rückblick auf die deutsche Arbeiterbewegung und die Verwendung der Begrifflichkeiten dort. Am Ende, das kommt dann vielleicht ein bisschen dem näher, was jetzt an Erwartungshaltung da ist, am Ende werde ich ein paar Thesen, die ich euch auch schriftlich gebe, weil es so schwierig ist, könnt ihr mitlesen, ein paar Thesen verlesen, die ich, wie ich denke, so eine Art dann eben doch Fazit sind, was die ganze Solidaritätsdiskussion und Praxis betrifft. Meine Leitfrage, das ist vielleicht auch noch wichtig, ihr seht das, den Ablauf da hinter mir an der Wand, ich habe ihn extra da an die Wand geworfen, weil er hat nicht so eine unbedingte Logik und damit ihr immer wisst, wo wir sind, gibt es also dort den Ablauf. Und ihr seht schon an den Thesen, an der Überschrift, dass ich eine bestimmte Fragestellung habe. Und das ist meine Leitfrage, nämlich, die will ich dann zur Diskussion stellen, ob der Begriff Solidarität tatsächlich eine linke antikapitalistische Perspektive beschreibt. Vorspruch zu allem, das gilt auch für die Jourfix-Initiative, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Alle Welt spricht im Augenblick von und über Solidarität. Die gesamte Politszene, alle Parteien, alle Medien sprechen über Solidarität. Beispiel, erinnert euch vielleicht, Katharina Barley, für ein Europa der Solidarität. Steffen Kühnert, man muss Solidarität neu herstellen. Wird Solidarität gewinnen, war die Frage bei einer Veranstaltung im Juni im Bahnhof Langendreher in Bochum. Für ein gutes Leben in einem solidarischen Land, ein SPD-Plakat. DGB und dann auch andere Gewerkschaften haben es übernommen, haben eine Losung rausgegeben im letzten Jahr, in diesem Jahr, für ein gutes Leben in einem solidarischen Land. Pädagogik der Solidarität ist seit kürzester Zeit in Jena ein Schwerpunktthema. Zwei Bücher, eins heißt Entgrenzte Arbeit, unbegrenzte Solidarität, auf das komme ich dann zu sprechen, und ein anderes heißt Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Es ist so, habe ich mir nochmal gelb angemalt, weil ich das nochmal deutlich formulieren wollte, ich würde fast sagen, es tobt im Augenblick ein Kampf um die Deutungshoheit von Solidarität. Das finde ich ganz spannend, das ist mir erst so in der Beschäftigung aufgefallen, aber das wollte ich euch so als Vorspruch nochmal in Erinnerung rufen. Ihr habt es ja auch alle selber erlebt. Ich beginne mit dem, was da oben steht, was ist passiert. Nochmal die Frage, dass unisono alle Parteien in den Ruf nach mehr Solidarität einstimmen. Was meinen Sie, wenn Sie Solidarität neu herstellen wollen? Dieser erste Block wird sich mit der linksliberalen, bürgerlichen, mit dem bürgerlichen Verständnis von Solidarität kurz beschäftigen. Ich habe mir das Buch von Heinz Bude zur Grundlage genommen. Einige kennen es vielleicht und vielleicht ziehen noch einige die Augenbrauen hoch. Ich denke, es ist auch nicht mein Lieblingsbuch, aber ich denke, dass er ein ganz wichtiger Autor ist, weil mit seinen Überlegungen deckt er den Bedarf bis hin in die Gewerkschaften, SPD und so weiter ab, die eben, ja, heute, es war zum Beispiel gerade, richtig, gestern noch ein Artikel von ihm, ja, danke schön, eine Zukunft, an die man glauben kann. Und ein Untertitel, Teiluntertitel, es ist an der Zeit für ein neues Verständnis von Solidarität. Und der richtet sich ja direkt auch an die SPD-Mitglieder. Also das heißt also, es ist nicht ganz unwichtig, mal sich anzuhören, was er eigentlich sagt und was er empfiehlt. Der Ausgangspunkt und das Motiv für seinen Text ist der Gedanke, dass die bisherige Ordnung aus den Fugen geraten ist. Die unglaubliche Kluft zwischen Arm und Reich hätte auf Seiten der Armen zu neuen Formen der Sklaverei geführt. Wenn ich jetzt was zitiere, dann hebe ich ein bisschen die Stimme und sage nicht immer An- und Abführung. Ja? Und auf Seiten der Reichen zu Selbstbezogenheit und Verantwortungslosigkeit. Die solidarische Fabrik, gäbe es auch nicht mehr. Vereinzelung und das Unternehmerische selbst prägten die neue Arbeitswelt. Wir würden nach Bude in einer veritablen Krise der Gesellschaftlichkeit stecken. Konkret in einer Krise des Staates, der nicht mehr den nötigen solidarischen Zusammenhalt schaffe, wie einst der Wohlfahrtsstaat. Es gäbe zu viel Egoisten, Selbstbesorgte nennt er sie, namentlich in der reichen Elite und im Mittelstand. Heinz Bude beklagt, dass den Deutschen mit ihrem Reichtum der Sinn für Solidarität verloren gegangen sei. Es fehle das soziale Band, das alles zusammenhält. Bude möchte aus der deutschen und europäischen Gesellschaft wieder eine Solidargemeinschaft machen. Das ist auch kein völkischer Begriff, das muss man sagen. Also auch wenn es hier um deutsche Solidargemeinschaften geht, aber es ist kein völkischer Begriff. Was meint das, diese Solidargemeinschaft? Bude nennt historische Beispiele. Solche Solidargemeinschaften würden immer gut funktionieren, wenn eine Gesellschaft oder Gemeinschaft in die Krise gerate. Zum Beispiel die Nachkriegszeit in Westdeutschland. Jetzt ein längeres Zitat. Es war das Gefühl der Solidarität in der kollektiven Kriegsfolgebetroffenheit, dass harte Interessengegensätze der gesellschaftlichen Großgruppen und zwischenmenschliche Abgründe zwischen Gegnern und Opfern sowie Agenten und Profiteuren des Nationalsozialismus überbrückte. Krisenkorporatismus, das ist ein Begriff von Durkheim, sei in der Vergangenheit eine gute Lösung für Zeiten gewesen, in denen der allgemeine Zusammenhalt verloren zu gehen drohte. Das meint, nach Bude, ein Aufeinanderzugehen von Unternehmerinnen und Beschäftigten, das, Zitat, es der Nation ermöglicht, gemeinsam durch ein tiefes Tal zu gehen. Budes Buch ist ein einziger Appell an das Gefühl der Verantwortung und Bekümmerung für das Ganze, an den Citoyen, an den Bürgersinn. Es ist ein Appell an die Kraft der Solidarität im kooperativen Verhalten in der Krise. Krise meint auch, wird auch bei ihm beschrieben, die gesellschaftlichen Fragmentierungen und Ungleichheiten zu überwinden. Auf den ersten Blick also ein durchaus passabler Solidaritätsbegriff. Ich zitiere ihn nochmal. Auf Solidarität pfeift, wer nur an sich glaubt. Solidarität entbehrt, wer die anderen ihrem Schicksal überlässt. Und Solidarität ist ein Fremdwort für Menschen, denen der Zustand des Gemeinwesens gleichgültig ist. Kleines Resümee aus linker Perspektive, also aus meiner Sicht. Nachdem ich das gelesen hatte, habe ich den Satz geschrieben, die pure Angst scheint umzugehen, die Angst davor, dass sich die Interessengegensätze in unserer Gesellschaft nicht überbrücken, nicht versöhnen lassen, nicht vom Staat in den Griff zu bekommen sei und dass sie vielleicht so groß würden, dass eine Bewegung vom Typ der Gelbwesten die Gesellschaft erschüttern könnte. Also einer Bewegung, die den solidarischen Konsens, den Bude vor Augen hat, aufgekündigt hat. Chaos nennt Emmanuel Macron die Situation in Frankreich. Und mir scheint in diesem Vorschlag von Bude ein solidarisches Band, ungeachtet aller Differenzen zu knüpfen, steckt so ein Stück von dieser Angst vor dem französischen Chaos. Wenn Bude appelliert an alle, arm wie reich, Ost wie West, Unternehmer wie Arbeiterin, die Interessengegensätze einer solidarischen Gemeinsamkeit unterzuordnen. Das große gemeinsame Ziel soll nach Bude nicht vergessen werden, nämlich in gemeinsamer Kraftanstrengung diese Gesellschaft zu erhalten. Zitat, die Solidarität resultiert aus der wechselseitigen Abhängigkeit im Dienste der gemeinsamen Zielverfolgung. Dass es vielleicht gar keine gemeinsame Zielverfolgung gibt, weil die einen die kapitalistischen Strukturen, über die er auch spricht, abschaffen und die anderen sie erhalten wollen, kommt ihm nicht in den Sinn. Diese Entscheidung aber, den Kapitalismus abschaffen oder ihn solidarisch erhalten, ist für ein linkes Verständnis von Solidarität meines Erachtens zentral. Und am Ende der Chose hier komme ich darauf nochmal zurück. Ein zweiter großer, gar nicht jetzt unmittelbar damit zusammenhängend, aber glaube ich ganz spannend. Zweiter Punkt, welchen Stellenwert hatte der Begriff Solidarität bei Marx und in der deutschen Arbeiterbewegung? Es heißt ja immer wieder, Solidarität sei ein originärer Kampfbegriff der Arbeiterbewegung, ein zentraler Gedanke bei Marx gewesen. Aber wie sieht es tatsächlich aus? Und jetzt habe ich ein paar Erkenntnisse gewonnen in der Vorbereitung, die mich selber total umgehauen haben. Ich habe noch aus DDR-Zeiten so ein Sachregister, Marx, Engels, Werke, die kann man dann nachschlagen, gibt es dann Begriffe und dann steht da, in welchen Bänden die zu finden sind. Da habe ich natürlich geguckt, Solidarität, 200 oder über 300 Stellen sind angezeigt. Und dann habe ich das alles durchgeguckt, seit irgendwann habe ich auch aufgehört. Der Begriff kommt gar nicht vor. Der Begriff, es gibt viele andere Begriffe, die vorkommen an diesen Stellen. Es wird zum Beispiel, das ist auch interessant, über Assoziationen gesprochen. Er spricht viel über diese internationale Assoziation, die damals ihn ja auch sehr beschäftigt hatte, ne, die Programme und so. Aber Solidarität kommt nicht vor. Bei Engels kommt es ein-, zweimal vor, aber auch nur am Rande. Irgendwie ist das ist mir so klar, oder dass ich, dieser Satz, den ich jetzt sage, der hat mich, wie gesagt, selber überrascht. Man muss davon ausgehen, dass für Marx dieser Begriff weder für den Kampf des Proletariats ein irgendwie entscheidender gewesen ist, noch hat er eine zukünftige Gesellschaft mit dieser Begrifflichkeit irgendwie verbunden. Zweites Erstaunen, da habe ich natürlich dann geguckt, deutsche Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts. Mal so ein kleines Büchlein, Bebel, auch Stichworte. Das Wort Solidarität kommt nicht vor. Na gut, kann man noch sagen, vielleicht ein Zufall. Dann habe ich den dicken Band mir durchgeguckt, Plakate zum 1. Mai. Und es sind auch noch andere, nicht nur zum 1. Mai. Da sind so insgesamt so etwa, also bis in die 70er Jahre hinein, ne, so etwa, weiß ich nicht, auch so 200 Plakate oder sowas oder abbild. Es gibt ein einziges, wenn ich dich mal bitten darf, dieses Plakat zu zeigen, das einzige Plakat, in dem der Begriff Solidarität vorkommt. Das ist von 1890 und es ist, heißt ja Solidarität der Arbeit, ne? Nicht mal der Aber kommt vor. Das ist ganz spannend, ich habe jetzt keine Zeit, aber man kann sich, wie das vor das herkam oder so, alles. Ich will das jetzt nur ganz kurz bebildern. Dagegen, und dann, wenn ich um das nächste bitten darf, dagegen sind die meisten Plakate mit den Begriffen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann da, ja, kann man lesen, ja, so eine etwas kleinere Schrift. Das sind übrigens auch die Begrifflichkeiten, die bei Bebel vorkommen. Dritte Erstaunlichkeit in diesem Zusammenhang, da dachte ich, na gut, dann guckst du mal in das Arbeiterlied. Also, ne, so, wir kennen ja alle das Solidaritätslied, denke ich mal jetzt. Und da sind auch so etwa 200 Lieder drin, 1848 beginnend. Das ein Lied, in dem Solidarität vorkommt, gibt es zweimal. Einmal dieses Solidaritätslied und einmal eins, das zum, im Zusammenhang mit dem Spanischen Bürgerkrieg entstanden ist, von Erich Weilert. Da heißt es dann im Refrain, vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Wo steckt nur der Solidaritätsgedanke? Und er findet sich lange Zeit nicht eben als Kampfbegriff, also nicht für die 1. Mai-Plakate oder nicht für... Er findet sich in anderen Zusammenhängen, also auch im 19. Jahrhundert, da wo er diese Praxis in den Vereinen zum Beispiel beschreibt, Praxis der Gemeinschaftlichkeit und gegenseitigen Hilfe. Nee, ist noch nicht zufällig, jetzt kannst du das nächste Mal machen, nicht zufällig, dass sich mit dem aufkommenden Vereinswesen dann auch der Begriff Solidarität verbindet, zum Beispiel Fahrradverein Solidarität. Mit dem Ersten Weltkrieg scheint sich, ich muss das so sagen, ich hab ja nur jetzt keine wissenschaftlichen Studien betrieben, sondern habe das so versucht, mir relativ rasch anzueignen, aber es scheint so, bestätigt durch einige Werke hier, dass dann mit dem Ersten Weltkrieg solche Sachen wie Solidaritätsstreiks, Massenstreiks zum ersten Mal aufkommen. Also so als das Wort Solidarität als Kampfbegriff aufkommt. Solidarisch im Klassenkampf, solidarisch mit anderen im Klassenkampf oder eben auch gegen die Macht der Unternehmer. Da gehört natürlich jetzt auch das uns allen bekannte Lied rein, nämlich das aus dem Film Coole Wampe oder Wem gehört die Welt, der Musik von Hans Eisler. Und vertont und von Brecht gedichtet und der Film selber ist von Zlatan Dudan und dem Bernd ist es gelungen, eine kurze Sequenz daraus zu bringen, die finde ich schon schön und die wollte ich gerne.
Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist.
Und wer wird sie ändern? denen sie nicht gefällt.
Auf die Straße, auf das Feld, konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität.
Denn wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein.
Vorwärts und nicht vergessen, unsere Sprache und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, welche Straße ist die Straße, welche Welt ist die Welt.
Ja, wie gesagt, damit bin ich eigentlich groß geworden und ich muss, ja, das ist ein toller. Und es ist auch, wie ich jetzt auch nochmal gesehen habe, es sind hunderte von Sprachen übersetzt und es ist viele, viele Male interpretiert worden und so. Aber es ist eben wirklich das Einzige. Wenn wir jetzt noch, also es gibt natürlich noch auf der internationalen Ebene was, aber dieses Lied ist wirklich, generalisiere ich, es ist das Einzige, was also wirklich eine große Verbreitung gefunden hat. Wie so scheint. Ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich, das weiß ein bisschen Zeit kostet, aber ich finde es so spannend. Ich wollte euch, also einmal wollte ich noch sagen, dass dieser Solidarität als Kampfbegriff dann in Spanien, also offensichtlich nochmal einen Aufschwung erlangte, da gab es ja dann auch dieses andere Lied. Und dann ist, und das wollte ich euch eigentlich, wenn ich die Zeit habe, das sind auch nur drei Minuten, ich würde euch kurz einspielen. Ernst Busch stellt hier kurz vor ein das Solidaritätslied von 32, von 37 und von 47. Wir lassen nicht alles durchspielen. Und jedes Mal mit anderen Texten. Und das ist wirklich spannend. Und weil da auch noch eine Sache drin ist, die ich euch aufmerksam machen wollte, denke ich mal, wir spielen es ein, nämlich... Da gibt es dann ja auch 47, kommt ja die Zeile vor, dass wir uns zusammenschließen müssen gegen unsere Herren und so weiter. Und das war in der DDR eine ganz problematische Angelegenheit. Also es gibt so Geschichten darüber, dass Ernst Busch das mit besonderer Vehemenz gesungen hat, so ein bisschen, wie sagt man so. Also eine Sklavensprache, aber andererseits sozusagen versucht hat, weil er war damals ein starker Gegner von Walter Ulbricht und hatte also wirklich Schwierigkeiten mit der neuen Parteiführung in der DDR. Und da hat ihm das wohl besondere Freude gemacht, diese Passage dann auch so stark zu machen. Weil das fand ich auch spannend, dass die Texte sich so ändern, ja.
Eine Wohnung nennt und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenende.
Ich konnte zum Beispiel das Solidaritätslied überhaupt nicht singen. Das heißt, kommt heraus aus eurem Loche, wenn ich das gesungen hätte im Schützengrat, nicht? Kommt heraus aus eurem Loche, dass man eine Wohnung nennt und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenende. Das wäre blöd gewesen. Da musste ich mich hinsetzen. Du wirst lachen. Alles, was wir jetzt singen, das haben wir in Spanien geändert, gemacht. Das ist das Solidaritätslied. Text Nachtrecht, das haben wir da. Proletarier aller Länder preist den Ruf der Solidarität, denn sie ist die stärkste Waffe, der kein Gegner wird.
Freiheit kämpfer aller Länder preist den Ruf der Solidarität, denn sie ist die stärkste Waffe, der kein Gegner widersteht. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Sein Hunger und vergessen, vorwärts, nicht vergessen.
So sind wir denn aufgebrochen, um zu streiten für das Menschenrecht.
Keiner hat uns was versprochen, dennoch kämpfen wir nicht schlecht.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke liegt. Beim Funken und
vor aus eurer Not.
Also, was eigentlich nur so, was ich irgendwie rüberbringen wollte, auch mit diesen Beispielen hier, Solidarität ist kein, hatte kein, nie einen feststehenden Inhalt. Ne? Also das hat sich einfach geändert, was man so auch in den Liedern sieht. Ganz kurz nach 1945, bekanntermaßen in der DDR, wurde dieser völkerverbindende, solidarische, kämpferische Inhalt von Solidarität verstaatlicht, habe ich es genannt. Es gibt einen Buchtitel von Klessmann, Prekäre internationale Solidarität, Gastarbeiter in der DDR. Genau, prekär. Und was, vielleicht, was ja die meisten auch nicht wissen, wenn man Solidarität einfach außerhalb von staatlichen Strukturen üben wollte, dann lief man Gefahr, weiß ich nicht, erstens verjagt und vielleicht zweitens auch eingesperrt zu werden. Jedenfalls mal, weil ich kenne das aus, war nicht selber dabei, vom Hörensagen, aber damaliger Mann. Und zwar hatte der sich für den Vietnamkrieg, also gegen den Vietnamkrieg vor der Humboldt-Universität versammelt, Solidarität machen wollen. Und das fand die Staatspartei, die Partei überhaupt nicht gut. Ne? Das, sowas war nicht erlaubt. Also das ist ein langes Thema. Ich will alles jetzt hier nur ganz schnell andeuten. Wie ging es in Westdeutschland weiter? Das hat mich auch, da habe ich auch so ein bisschen nochmal geguckt und überlegt, wie kann ich das für euch heute in wenigen Worte zusammenfassen. Ich würde es so sagen, sind ja hier Zeitzeugen dabei, können es dann für mich nachher vielleicht verbessern. Mir scheint, dass da diese Solidarität als Kampfbegriff in bestimmten Zeiten tatsächlich da war, also sozusagen klassenkämpferischen Zeiten, zum Beispiel in den 70er Jahren. Ne? Ja. Da gibt es, hätte man ein anderes Bild nehmen können, hier sind spanische Arbeiter, die für die Solidarität sogar mit ihren deutschen Kollegen, wie man da sieht, das finde ich schon beeindruckend, auch aus diesem Buch. Dann gab es Solidarität, in dieser Zeit Solidarität mit Chile, also sozusagen als öffentliche von den Gewerkschaften organisiert. Aber so scheint mir, jedenfalls nachdem ich dann auch dieses Land und diese Gewerkschaften kennengelernt habe, diese alltägliche Arbeit der DGB-Gewerkschaften, da hatte dieser klassenkämpferische Begriff eigentlich keinen zentralen Platz. Das kenne ich dann eher über so IG Metall-Solidaritätskomitees und so, die das stark hochgehalten haben. Wie gesagt, das kann mich, lass mich gern verbessern, aber das ist mein Eindruck. Das änderte sich vor einiger Zeit, jetzt ist es also sozusagen inflationär. Die Frage, die ich bei diesem ganzen Komplex hier nach 45 noch vielleicht noch in den Raum stellen wollte, was ich jetzt hier so stichpunktartig gesagt habe, lässt immer noch offen, wie das eigentlich an der Basis war. Also wie weit haben eigentlich die DDR-Arbeiter sich diesen Solidaritätsgedanken austreiben lassen mit der Staatsgewerkschaft? Oder wie weit haben die DGB, da steht ja jetzt ein Unterschied, ne? Ob das irgendwie an der Basis noch weiter existiert mit diesem hier Brechtschen Inhalt oder so. Das wäre auch eine Masterarbeit wert. ich habe jetzt, das war ja der Übergang, ne? Wie ist das heute in die aktuelle Diskussion in den linken gewerkschaftsnahen Texten oder Diskussionen? Vielleicht erstmal genau, jetzt könntest du dann mal diesen DGB sagen. Tendenziell scheint es mir in diese Richtung zu gehen, also nicht so sehr stark eine klassenkämpferische Solidaritätsauffassung, sondern eine, die sich auf die Atmosphäre innerhalb der Klasse selber bezieht, auf Respekt voreinander, miteinander. Allerdings, und das, ich mache das jetzt kurz an einem anderen Text nochmal klar, es gibt auch einige, die darüber hinausgehen, beziehungsweise der versteckt sich ein bisschen, dieser klassenkämpferische, und das will ich euch jetzt mal schnell vorstellen, weil das ist eigentlich eine sehr interessante Sache. Wir hatten ja auch neulich die Jana hier, ne, von Verdi, und die steckt hier in dem auch drin, was ich jetzt gerade sage. Hier beziehe ich mich jetzt auf ein Buch, nicht mehr Bude, sondern es ist ein anderes, es ist Alexandra Wagner, Henrik Simon, Carmen Ludwig, also es geht um entgrenzte Arbeit, begrenzte Solidarität, Bedingungen und Strategien gewerkschaftlichen Handels im flexiblen Kapitalismus, gerade erschienen. ich werde es vielleicht ein bisschen kürzen. Der Leitgedanke dieses Sammelbandes ist, welche gewerkschaftlichen Strategien inklusiver Solidarität, also alle einschließende, müssten entwickelt werden, um den Folgen unbegrenzter, flexibler Arbeit, die zu einer immer größer werdenden Ungerechtigkeit und damit auch Konkurrenz in der Arbeiterschaft geführt haben, wirkungsvoll entgegenzutreten. Inklusive Solidarität, also im Sinne von die heterogene Belegschaft, also Solidarität zwischen der heterogenen Belegschaft herzustellen und auch zwischen Arbeitnehmerinnen verschiedener Länder. Gewerkschaften seien durchaus dazu in der Lage, heißt es dann auch, vielleicht doch ein Zitat heißt es, Gewerkschaften seien durchaus in der Lage, heißt es, den widersprüchlichen Charakter gewerkschaftlichen Handelns in kapitalistischen Gesellschaften, nämlich als Organisationen zur Verteidigung der eigenen Interessen und als Schwert allgemeiner Gerechtigkeit, tendenziell zugunsten der Gerechtigkeitsdimension aufzulösen. Das ist die Grundannahme. Interessant ist, dass es hier denselben Zustandsbeschreibung wie bei Bude gibt. Beide beschreiben die entgrenzten Arbeitsbeziehungen, die Auflösung der solidarischen Fabrik und das Fehlen eines Ortes der Solidarität in der heutigen Arbeitswelt. Atmende Fabrik bringe Vereinzelung, Individualisierung, mehr Konkurrenz. Die Arbeitswelt ist zunehmend fragmentiert. Der Unterschied: Bude strebt eine solidarische Perspektive für die Gesamtgesellschaft an, klassenübergreifend. Alle Bürger sind aufgerufen, ihr Verhalten zu ändern. Er nennt das auch Achtsamkeit und Kooperationsbereitschaft. Gewerkschaften beziehen sich dagegen auf Solidarität innerhalb der Lohnarbeiterschaft mit einem erweiterten Klassenverständnis. Das haben wir auch neulich gehört, also nicht in diesem engen Sinne. Ne? Schließen also einen Teil der Gesellschaft aus und gehen von einem natürlichen Interesse an Solidarität aus, weil es die Kampfkraft stärke. Das ist kein anthropologischer Begriff, sondern das meint eben wirklich aus der gemeinsamen Erfahrung. Dieser Solidaritätsgedanke wird weitergeführt von der solidarischen Arbeit zur moralischen Ökonomie. Das Konzept kennt ihr ja zum Teil, ne? Ich glaube, das kürze ich jetzt mal ab. Es gibt eine lange Diskussion, was moralisch an der Ökonomie sei. Und auch wieder sehr unterschiedlich. Das finde ich immer das Spannendste an solchen, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt. Man merkt auf einmal, die Begrifflichkeiten sind einfach nicht feststehend. Man kann nicht sagen, was ist Solidarität, sondern es unterscheidet sich, und so wie sich auch hier solidarische oder moralische Ökonomie total unterscheidet. Bei Thomson ist es, da ging es einfach darum, die Not, arme Leute auch an die Ressourcen heranzulassen und ihnen die Ressourcen zuzubilligen, also ordentlich zu essen und zu trinken zu geben und andere auch kulturelle Güter, Subsistenzwirtschaften und so weiter. Das hat sich geändert. Von Altvater kennen einige ja auch den Begriff der nachhaltigen, ökologischen, ethischen Ökonomie. Also das ist stärker so heute unser Konzept, wenn, oder das Konzept, wenn von moralischer Ökonomie gesprochen wird. Aber was ich noch zum Schluss sagen will, aktuell liegt der Schwerpunkt auf einer neuen Politik der Arbeit, die darin besteht, sozialökologisch modernisiertes, ein modernes Projekt einer moralischen Ökonomie der Arbeit herzustellen. Die Gewerkschaften werden dazu aufgefordert. Ich kürze das ja ab und sage nur noch mal vereinfacht gesagt, Solidarität bezeichnet aus meiner Sicht die Subjektseite stärker, während moralische Ökonomie mehr das System, aber aus derselben Perspektive betrachtet. Kurz, viertens, ein paar Gedanken zum Solidaritätsauffassung oder Gedankenbegriff in den Gruppen und sozialen Bewegungen heute. Und da habe ich mich jetzt einfach auf die vielen Angebote aus eurer Jurfix-Reihe nochmal gestürzt und mache das auch stichpunktartig, was in diesen Vorträgen zum Ausdruck kam, was unter Solidarität verstanden wird. Solidarität wird als gegenseitige Stärken begriffen. Solidarität hebe die durch Konkurrenz und Fragmentierung dominierte Lebensrealität auf. Solidarisches Handeln hebe die Vereinzelung auf. Es müssten solidarische Orte entstehen. Solidarität als Widerstandspraxis gegen Egoismus, Kälte, Stress und Vereinzelung. Es komme darauf an, solidarisches Handeln zu kollektivieren und zu institutionalisieren. Das Ziel sei eine auf Sorge und Solidarität mit den Schwächeren basierende Gesellschaft. Herrschaftsfreiheit und Verbindlichkeit würden in solchen Praxen angestrebt. Eine solidarische Praxis würde eine größere Verbundenheit, Nähe, mehr Gleichheit und Gerechtigkeit realisieren, welche auch Ziel einer solidarischen Gesellschaft seien. ganz interessant finde ich, erstens, dass sich der Solidaritätsgedanke, aber auch das Motiv für solidarisches Handeln kaum von dem aktuell diskutierten Solidaritätsgedanken in Gewerkschaften unterscheidet. Und bemerkenswert ist für mich auch, dass der Ruf nach Solidarität also kein exklusiver der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung mehr ist. Vergleichbare Lagen führen zu den gleichen Erwartungen eine solidarische Praxis. Und in beiden Bewegungen, Arbeiterbewegung und linken sozialen Bewegung, gibt es die gleiche antikapitalistische Politisierung und den gleichen weiten Blick über den Tellerrand hinaus, globale Netzwerke etc. Welche Unterschiede gibt es? Oberflächlich betrachtet scheinen es wohl die verschiedenen Themen zu sein und auch die verschiedenen Subjekte. Aber, das ist bei diesem Punkt jetzt hier meine Schlussfrage, nur bei diesem Punkt kommt noch was. Warum gibt es Spannungsfelder zwischen beiden Bewegungen? Warum agieren sie nebeneinander so häufig oder eigentlich immer? Warum gehen die Bemühungen um einen gemeinsamen solidarischen Kampf meist ins Leere? Sind die Interessenlagen doch so verschieden? Aktuell ist jedenfalls noch nicht vorstellbar, dass die Autobauer von Daimler und VW mit den Friday for Future Schülern gemeinsam gegen den Klimawandel demonstrieren. Und leider konnte ich, ja, ihr lacht, aber das wäre es natürlich.
Letzte Woche bei der IG Metall was anders.
Ja. Wunderbar. Also es freut mich.
Ja, mich auch.
Ich habe es nicht gewusst. Ja. Aber trotzdem wollte ich nur mal sagen, dass solche Fragen, die konnte ich jetzt überhaupt nicht eingehen, aber es sind so spannende Fragen und ich denke auch, es sind die, die uns in der Praxis der nächsten Zeit beschäftigen werden. Letzter Punkt und zu dem Zwecke teilt euch mal schnell hier die Dinger aus. Ich lese es vor, wenn es nicht alle haben. Gib einfach rum, ja. Genau. Vielleicht kann ich sogar schon anfangen. Und zwar, das ist natürlich jetzt ein bisschen happig so am Ende, aber ich hatte große Lust, am Ende all das, was ich jetzt so empirisch hier so festgestellt habe, wie das so mit dem Solidaritätsbegriff ist, ich hatte selber Riesenlust für mich, das jetzt nochmal so auf den Begriff zu bringen. Und zwar auf 6 Thesen. Die Überschrift für die Thesen lautet: Lässt sich mit Solidarität die kapitalistische Welt aus den Angeln heben? Ist Solidarität das Mittel zum Ziel einer Alternative zum Kapitalismus und das Ziel selbst? Erstens. Die Forderung nach solidarischen Beziehungen von linksliberal bis linksantikapitalistisch ist eine Reaktion auf die destruktiven Seiten des Kapitalismus, die als unmoralisch, asozial, zerstörerisch erkannt werden. Mithilfe solidarischen Verhaltens der Bürger, der Lohnarbeitenden und der in Bewegungen Aktiven sollen diese negativen Seiten kapitalistischen Lebens und Arbeitens durch soziale Beziehungen ersetzt werden. Zweitens. Appelle sollen helfen, Solidarität durchzusetzen. Der Appell an die Gewerkschaften, eine andere Politik zu betreiben, an das Bewusstsein der Lohnarbeitenden, der Logik der Kapitalverwertung, eine andere Logik entgegenzusetzen, an die sozial bewegten, solidarische Orte zu schaffen, an den Bürgersinn, ein kooperatives, weniger egoistisches Verhalten zu zeigen. Drittens, selbst dann, wenn diesen Appellen gefolgt würde, entstünden Gemeinschaften, in denen zwar die destruktive Seite der kapitalistischen Verwertung unterdrückt wäre, nicht jedoch der Kapitalismus als gesellschaftliche Formation außer Kraft gesetzt. Unsere Perspektive ist jedoch kein Kapitalismus ohne seine schlechten Seiten, sondern gar kein Kapitalismus. Viertens, gar kein Kapitalismus zeichnet sich nicht durch Solidarität der Lohnarbeiterschaft, der Prekären und anderer Unterdrückten aus, sondern dadurch, dass es keine Lohnarbeiter und andere Unterdrückte mehr gibt. In gar keinem Kapitalismus gibt es per se keine auf kapitalistischer Lohnarbeit basierende Produktion mehr. Assoziation hieß es bei Marx. Selbstorganisation ist aktuell ein gängiger Begriff dafür, eine am Gebrauchswert orientierte Produktion zu beschreiben. Fünftens, Solidarität verbleibt also in den begrifflichen und realen Grenzen des Kapitalismus, wo sie allerdings zur entscheidenden Voraussetzung im Kampf um eine bessere Welt wird. Nicht mehr beschränkt auf die Arbeiterklasse und auf die Fabrik erlangen solidarische Beziehungen aktuell eine bisher noch nie dagewesene Ausdehnung. Solidarität erfasst viel mehr Menschen als je und ist universeller, als es die proletarische Solidarität bisher war. Darin liegt ihre große Bedeutung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Sechstens. Wenn jedoch das gemeinsame solidarische Zusammenstehen im Kampf gegen den Kapitalismus zugleich das Ziel aller Anstrengungen bezeichnet, besteht die Gefahr, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, wie eine Gesellschaft nach dem Kapitalismus organisiert sein muss. Wir wissen es ja schon, solidarisch. Tatsächlich aber hat das Nachdenken über deren Funktionsweise gerade begonnen. Wir sollten dieses Nachdenken kollektiv weitertreiben, keine Anstrengung scheuen und uns nicht mit einem gut klingenden Begriff begnügen.